Das Heilige Evangelium steht für diese Lesung geschrieben im Johannesevangelium, Kapitel 1. Im Anfang, im allerersten Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht von dem, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Evangelium unseres Herrn Jesu Christi.
Lob sei dir, o Christe.
Ja, alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann zu euch, das bin ich. Ein einziges Mal in den letzten 10 Jahren. Warum war das? Ach, weil das auf den Sonntag fiel und dann musste ich in meiner eigenen Gemeinde predigen. Ansonsten habe ich die Freude und die Gnade, immer am ersten Feiertag bisher, man weiß nie, was kommt, immer mit euch zu feiern. Und das tue ich sehr gerne. Wir danken Gott dafür. So, ihr Lieben, in den heutigen Texten zur Predigt aus den Losungen sind 2 relevante Texte angegeben. Die lese ich gerne beide. Die bilden auch so eine Polarität. Das macht es dann auch vielleicht besonders spannend. Und zwar aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die ersten beiden Verse und dann der Psalm 2. Beides sind heute im Kirchenjahr als Texte für uns vorgegebene Worte. Ich beginne mit Kapitel 3, 1. Johannesbrief. Da lesen wir: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann als anderen Pol lese ich den Psalm 2. Der hört sich so ganz anders an. Warum steht hier, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde, sie lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Und sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, der lacht ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Und einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber, sagt Gott, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen wie Töpfe, sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht komme und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird schließlich entbrennen. Aber wohl allen, die auf ihn trauen. Ich habe sie überschrieben mit Wahrheit und Täuschung, Schönheit und Verderben. Wahrheit und Täuschung, Schönheit und Verderben. Und die Gedanken, die mir gekommen sind, natürlich, das erschreckt, wenn ich das, ich lese ganz unbedarft gestern Morgen in fröhlich-morgendlicher Stimmung diesen Psalm 2 und denke, oh, hoppla, hier geht's ja richtig zur Sache. Wenn von dem kommenden König gesprochen ist. Und ich spüre dieses beschreibende Ringen von Wahrheit und Täuschung, von Glaube und Unglaube, von Gottes Wirklichkeit und der Verblendung, die nicht aus den Augen, sondern aus dem Herzen kommt. Wahrheit und Täuschung, Schönheit und Verderben. Schön ist, dass Gott liebevoll in einem Stall zur Welt kommt. Schön ist, dass die Engel begriffen haben, dass sich die Herrlichkeit Gottes hier in Raum und Zeit begeben hat. Schön ist, dass es wunderbar gute Botschaft ist, weil sie uns meint, dich und mich. Und er für dich und mich geboren wurde, gekommen ist. Schön ist, dass er nicht eine lange Liste mitgebracht hat von allen möglichen Gesetzen, die man zunächst mal minutiös erfüllen muss, damit man denkbarerweise unterm Strich unten in der Bilanz so ist, dass er uns dann irgendwann mal sagt, ist in Ordnung, kannst reinkommen oder kannst bleiben. Schön ist, dass er für uns alles vollbracht hat, sich selber im Vollen gebracht hat, damit wir armen und leere Gefäße gefüllt werden mit Gnade. Gnade um Gnade. So geht der Text übrigens weiter, den ich vorhin gelesen habe aus Johannes Evangelium. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Schön ist, dass er uns festhält und uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Schön ist, dass wir die Garantie in Christus haben, dass wir ankommen, denn der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden uns. Schön ist, wie wir es die Woche ja in anderem Anlass bei der Trauerfeier und Dankfeier miteinander schon betrachtet haben. Schön ist, dass das Allerbeste und Schönste noch kommt und auf uns wartet, wenn wir schwächer und ärmer werden und gebrechlicher und wie auch immer. Wahrheit und Täuschung, Schönheit und Verderben, tausend Dinge der Schönheit, die wir anbeten dürfen. Und dann fragt man sich, wer das begriffen hat, wie kann der eigentlich um alles in der Welt noch sagen, den will ich nicht? Merkwürdig. Und dieser Psalm 2, der hilft uns zu verstehen, es ist eine Frage angemaßter Selbstsouveränität. Ich will nicht, spricht der Mensch. Wir wollen nicht, sprechen die Völker, dass da noch einer über uns ist. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lasst uns Rat halten, wie wir den loswerden. Das ist in der Tat weltweit, gerade in den letzten Jahrzehnten im Westen, so eine große Fragestellung geworden, dass auch bis hinein tief in die Politik, in die Ideologie, in die ganzen Kräfte, die eine Kultur ausmachen, dieser Ratschlag umgesetzt wird. Wie schaffen wir es, uns dessen zu entledigen, was unsere Kultur seit Jahrhunderten geprägt hat? Natürlich leider nicht nur im Guten, da war zu viel Menschlichkeit drin. Aber das ist, was hier steht. Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herren halten Rat miteinander gegen, also wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Und sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Ich habe gestern Abend im Gemeindegottesdienst über die Sehnsucht Gottes gesprochen. Ich frage mich, ob, wenn die Menschen das verstehen würden, dass dieses, ich meine, sie haben ja in aller Regel völlig verschobene Gottesbilder. Den Gott, den sie ablehnen, ist ja überhaupt nicht der, den wir anbeten. Es ist ja gar nicht die Wahrheit. Aber was würden sie machen, wenn sie begreifen dürften, glauben könnten, dass dieser Gott, der sich ja nun auch geschaffen hat, sich liebevoll nach ihnen sehnt? Normalerweise würde ich sagen, jeder vernünftige Mensch denkt, oh, mein Schöpfer sehnt sich nach mir. Aber da gibt es dieses dunkle, gottabgekehrte in den Herzen aller Menschen, in den Herzen der Völker, in den Herzen der Mächtigen oft auch besonders. Und sie verbinden so eine Ansage, dass Gott sich sehnen könnte, immer mit der Fragestellung, wer weiß, was er macht, wenn er kommt. Herodes, nicht wahr? So geht ja die Weihnachtsgeschichte dann weiter. Oh, er hätte es doch so gut gehabt in seiner Regierungszeit. Was eine Ehre, was eine Würde. In seiner Regierungszeit wird der Heiland der Welt geboren. Das wäre mein Grund gewesen zu sagen, wow. Aber wer weiß, dann ist meine Macht gefährdet, mein Ich ist gefährdet. Möglicherweise gibt es einen Machtverlust oder möglicherweise muss ich mich umstellen, muss ich mich an was halten. Möglicherweise bindet mich das irgendwie. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalbten und sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Weihnachten. Ist das nicht so eine nette, romantische Geschichte? Was haben diese Gedanken zu suchen? Aber wir wissen, dass Maria bereits prophetisch genau diesen Eindruck gehabt hat, das wird Stress geben. Das wird nicht einfach. Und Jesus kam auch nicht als der nur kuschelige und im Windkanal menschlicher Gedanken geformte Schönling und Liebling, sondern er sagt schon auch, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden und ich würde es so gerne haben, dass es schon brennt. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um überall zwischen den Menschen gleich Frieden zu bringen. Es wird auch ein Schwert sein, das Menschen trennen wird. Und bei Maria heißt es, dieses Schwert wird in dein Herz gehen. Du bist mein Sohn, steht hier. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst dich mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Seid verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Also sage ich mit drei sehr verkürzten Gedanken, drei Gedanken unter Wahrheit und Täuschung, Schönheit und Verderben, das in dieser Botschaft steckt, Verderben, nämlich dem, der Gott verwirft. Erster Gedanke, hier empfinde ich ein Rumoren einer völlig unterschätzten Gefahr. Das Rumoren einer völlig unterschätzten Gefahr, dieses Kind in der Krippe ist nicht zur Harmlosigkeit gedacht. Es ist von Anfang an nicht harmlos. So geht ja auch die Geschichte dann weiter mit dem Bethlehem-Mord von Herodes. Seine Panik, die er hatte, dann die Flucht nach Ägypten. Dieses Kind ist kein Kind der Harmlosigkeit. In diesem Kind steckt eine reale Gefahr, nämlich für alle Gottlosigkeit jeder Facette, auch die religiöse Gottlosigkeit, die ja eine besondere Macht hat, eine Macht zum Irrtum, zur Täuschung, Wahrheit und Täuschung. Diesem Kind steckt eine Gefahr und die wird unterschätzt. Er ist nicht dieses lubi-lubi kleine Babylein, sondern aus dem erwächst der Kosmograator, der Allherrscher von Himmel und Erde. Und deswegen warnt dieser Text und sagt, ihr tätet gut daran. Eigentlich steht hier nicht nur Ehrfurcht, es ist mehr, es ist auch ein Stück Furcht. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Also die unterschätzte Gefahr und dann, Gedanke zwei, aber gleichzeitig auch die unterschätzte Gnade. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt vor vielen Jahren, aber eines Nachts, nicht nur einmal, es war 5, 6, 7 Mal, in meiner ersten Dienstzeit bin ich nachts aufgewacht aus so einem Zwischending zwischen Schlaf und Wachsein und es war, als ob mir jemand diesen Filtervorhang weggenommen hätte, der mich vor der tiefsten Gotteserkenntnis und seiner Heiligkeit schützt. Und ich habe das noch vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Ich saß aufrecht im Bett, hab Atem geholt, mir stockte der Atem, weil ich für einige Sekunden verstanden hatte, du liebe Zeit, ich werde eines Tages vor diesem Gott stehen, diesem heilig gerechten Gott. Oh. Und dann hat sich dieser merkwürdige Filtervorhang wieder innerhalb von 10 Sekunden heruntergeneigt. Und das kam dann, wie gesagt, 5, 6, 7 Mal in dieser Zeit. Seither hat mein Herz eine Ahnung von dem, wovon dieser Text spricht. Vor diesem Gott ist Erschrecken angesagt, es sei denn, zweiter Gedanke, wir unterschätzen dann alleroft auch die Gnade. Wir können es dann doch nicht fassen, dass dieser Unterschied, diesen heiligen Gottes und unserer Wirklichkeit, dass das so perfekt ausgeräumt wird, dass nichts mehr übrig bleibt, was Angst machen muss oder darf überhaupt. Der Liebe ist keine Angst mehr, schreibt Johannes. Wir sind Gottes geliebte Kinder, auch wenn es noch nicht offenbar ist, haben wir eben gelesen. Es ist keine Angst mehr angesagt, sondern Geborgenheit, Sicherheit. Und die Sehnsucht Gottes wird dafür Rechnung tragen, dass er sein Werk an dir und mir vollendet. Und wenn wir uns manchmal noch so vorkommen, ich kenne das, noch so vorkommen, wenn wir an uns heruntergucken, an unserer Wirklichkeit, dass man sich vorkommt, als hätte man nur dreckige Fetzen an. Gott sieht mich mit meinem weißesten Kleid vor ihm, ohne Flecken, ohne irgendetwas, was stört oder ablenkt. Perfekt, ihr werdet sein wie Gott, sagte dieser Text eben aus 1. Johannesbrief. Ihr werdet sein wie Gott und ihn sehen, wie er ist. Das heißt, dass diese Reinheit Christi so massiv ist, so dominant ist, so eindeutig ist, so sehr vollbracht ist, dass da gar kein Unterschied ist zwischen der Heiligkeit Gottes und meiner. Die kommt ja nicht von mir. Also, erstens unterschätzen wir die Gefahr, die Menschheit unterschätzt die Gefahr. Wir unterschätzen auch die Gnade, die so eindeutig ist, definitiv. Und dann unterschätzt man vielleicht auch die Entscheidung, also die Verantwortung zur Entscheidung. Unterschätzte Gefahr, unterschätzte Gnade, unterschätzte Entscheidung. Also, weil Gott den Menschen mit der Würde einer unfassbaren Freiheit geschaffen hat, liegt er natürlich die Entscheidung auch in unser eigenes Herz, in unseren Gedanken, in unseren Willen. Wow! Sich zu entscheiden dafür, zu sagen, ich kapituliere vor Gott. Ich bin das Geschöpf, er ist der Schöpfer. Ich bin der Ton, er ist der Töpfer. Er ist der Herr, ich bin der Knecht. Er ist der Vater, ich bin das Kind. Diese Entscheidung müssen wir fällen, muss es die Welt fällen. Und das ist die Warnung dieses Psalmes, dass die Könige dieser Welt als Symbole der Mächtigen, sage ich jetzt mal, die ja nun über ihre Völker auch leitend herrschen, dass diese Mächtigen begreifen, sie müssen eine Entscheidung fällen. Sie dürfen nicht gerade mal einfach mitschwimmen und so politisch ausbalanciert gucken, dass man seine Machtansprüche bestmöglich durchführt. Seid verständlich, steht hier, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Also die Richter sind ja die, die dann immer irgendwo Recht haben wollen und Recht sprechen müssen. Lasst euch warnen, dienet diesem Herrn mit Furcht, küsst seine Füße mit Zittern. Für Weihnachten will ich daraus sagen, es liegen Doppelbotschaften in der Weihnachtsbotschaft. Eine wunderbare, einzigartige Wahrheit, die sofort umzüngelt wird von tausend Täuschungen. Es liegt eine Schönheit in diesen weihnachtlichen Wahrheiten, die einen den Atem raubt, aber in dieser Schönheit liegt auch die Wahrheit des Verderbens. Und so wie Licht natürlich auf der anderen Seite die Dunkelheit braucht, sonst wird man gar nicht sehen, wie das Schöne, das Hässliche braucht, um als schön empfunden zu werden, so ist es auch mit der Schönheit der weihnachtlichen Botschaft. Dahinter liegt die Gefahr des Verderbens. Dahinter liegt aber auch die Gnade einer vollkommenen Erlösung und Einladung Gottes. Dahinter liegt aber auch die Verantwortung einer Entscheidung, die die Menschen treffen müssen. Und wenn wir nun rausgucken, heute Morgen, ich meine, es gibt ja unzählige Gottesdienste, wenn ich von Siegerheim hierher fahre, da fahre ich sicherlich an 3, 4, 5 Kirchen vorbei. Normalerweise müssten die Leute strömen. Die müssten hinströmen, die Straßen müssten voll sein und ich müsste an der Ampel stehen und denke, oh, bis ich da endlich mal durchkomme, da ist schon mal 3 Mal eine Rotphase und nichts. Oh, ich habe heute Morgen schon vermutet, wenn ich losfahre, ich musste nur mal kurz was machen. Ich denke, ach, heute ist Weihnachten, da ist kein Mensch unterwegs. So war es dann auch. Ne? Eines Tages schlägt das zurück. Böse. Das Kind ist auch ein Warnzeichen Gottes, eine Warnung zur Einladung der Gnade, eine Warnung aber auch vor diesem letzten Auftreten des Herrn aller Herren. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist übrigens theologisch, muss ich kleine Klammer machen, theologisch so, man spricht in der Theologie von einer sogenannten Ewigzeugung. Was heißt das? Also der Gedanke würde den ganzen Dreieinigkeitsgedanken zu zerstören, wenn wir sagen würden, eines Tages irgendwann mal hat Gott seinen Sohn gezeugt, sprich es gibt ein Vorher und ein Nachher, er war nicht da, er ist. Nein, Christus war schon immer, er war immer bei Gott und Gott war er. Und wir haben es ja vorhin gelesen, eine Ewigzeugung, dass der Sohn ewig aus Gott gezeugt wird. Also das gehört zum Geheimnis des dreieinigen Gottes. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, im ewigen Heute. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und die Weltenden zum Eigentum. Und eines Tages kommt Weihnachten zu Ende. Zu Ende, indem er wiederkommt. Und man wird ihn nicht wiedererkennen. Eine Kultur, die so geprägt ist von den Lichtchen, von den Kerzchen, von den netten Liedern, von einem Krippenspiel, wo dann auch ein Kindchen drin liegt, eine Puppe jedenfalls, man wird ihn nicht wiedererkennen. Aber er wird die Seinen wiedererkennen und sagen, du gehörst mir für immer. Und wer dann die Gefahr und die Gnade begriffen hat, die Gnade angenommen, die Entscheidung gefällt hat, für den bleibt Weihnachten. Allemal für die ersten paar Milliarden Jahre, sage ich mal. Und dann sowieso, dann wird alles in allem neu aufgelöst. Dann bleibt es Weihnachten. Wir feiern schon mal, wir fangen schon mal an. Aber irgendwann mal kommt das wirklich Große. Und das beginnen wir an diesem wunderschönen Weihnachtstag, Wolken hin, Regen her, zu feiern. Gelobt sei der Herr. Amen. Ja.